zu stehen und euch von dem weiterzugeben, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, aber auch von den Familiennachrichten, die wir als Missionare dann immer wieder neu bekommen, sei es jetzt von Daniel und Nadja mit der Familie aus Bolivien, die jetzt ein Jahr in Bolivien waren und planen dann wieder am 23. Dezember wieder nach Argentinien zurückkommen, nach einem einjährigen Einsatz in Bolivien. Ja, das werdet ihr dann in ihren Rundbriefen dann erkennen, wie, dass es nicht alles so einfach ist auf dem Missionsfeld. Und ein Wort zu uns, ja, wir wollen wieder nach Argentinien zurück, und zwar nur für die, ja, kalten Wintermonaten hier. Wir fliehen uns ein bisschen, nämlich in Südamerika fängt der Sommer an und da ist es richtig schön warm wieder. Und deshalb gehen wir auch nach Argentinien, aber nicht nur deshalb, weil es so schön warm ist, sondern weil wir eine Aufgabe sehen, die wir jedes Jahresende machen, und zwar die Verbreitung des guten Saatkalenders. Wir haben da wieder verschiedene Einsätze geplant und viel eingekauft in der gute Saatkalender, und die wollen wir dann einfach weitergeben, um den Menschen ja für das Jahr ein Wort Gottes mitzugeben und sie auf diese Weise zu evangelisieren. Ja, es ist praktisch unsere zweite Heimat. Wir sind ja schon 32 Jahre in Argentinien, dann 11 Jahre in Uruguay und ein Jahr in Brasilien, also ein bisschen sind wir schon dort im Süden der Erdhalbkugel zu Hause. Und wir freuen uns über euch ganz besonders, wenn ihr all diese Arbeit im Gebet tragt. Und wir durften es immer wieder erfahren, wie die Gebete von lieben Geschwistern uns durchgetragen hat und uns immer wieder ermutigt hat, treu zu sein und weiterzumachen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, Entschuldigung, wie wichtig es für Missionare ist, dass Menschen beten. Gut, soweit zu uns. Wir wollen jetzt zum Wort Gottes kommen. Und ich möchte anfangen mit einem Wort, was aus Malachi zitiert ist. Und Malachi 3, Vers 16, da heißt es: Da besprachen sich auch die Gottesfürchtigen miteinander, und der Herr merkte darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch war vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Heute Morgen soll es ein Thema sein: Gottesfurcht, eine lebenswichtige Tugend heute. Und es ist so wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit daran denken, wie Gottesfurcht uns prägen sollte. Und gerade heute Morgen haben wir gesehen, eine ganze Familie hier, die wirklich diese Gottesfurcht praktiziert, indem sie ihre Kinder dazu erzieht oder ermahnt oder hinweist auf die Furcht Gottes, auf die Liebe Gottes. Wir wollen, bevor wir einsteigen in das Wort Gottes, noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für diese Zeit, die du uns schenkst, und schenke, dass dein Geist uns jetzt das Wort lebendig macht, Herr, und mir Gnade schenkt, dieses Wort, was du mir aufs Herz gelegt hast, weiterzugeben. Amen. Die Bibel zeigt uns in Sprüche 1, Vers 7, da heißt es: Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis, Anfang der Weisheit. Und im Neuen Testament werden wir aufgefordert, in der Gottesfurcht nahe dir, der Gottesfurcht nachzujagen, ja, uns darin zu üben. Der Apostel Paulus sagt seinem Sohn oder vielmehr seinem Jünger oder diesem Mann Gottes, sagt er Folgendes in 1. Timotheus 4, Vers 7: Übe dich in der Gottseligkeit, und das kann man auch weiter übersetzen, in der Gottesfurcht, übe dich darin. Es ist so ein Auftrag auch an uns heute. Aber wenn wir heute in unsere Welt hineinschauen, jetzt nicht nur in unsere Welt draußen, sondern in unsere christliche Welt, dann stellen wir fest, dass es einen steigenden, beunruhigenden Mangel an Gottesfurcht gibt. Wo ist die Gottesfurcht heutzutage? Es handelt sich nicht um die, die draußen sind. Gestern waren wir im Fußgängerzone in Wunsdorf und gaben da Traktate weiter. Ja, da brauche ich nicht viel erwarten. Es gab so viele Ablehnungen. Ach, was wollt ihr? Oder was ist das denn? Und nein, danke, nein, danke, nein, danke, hört man da. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn keine Gottesfurcht da ist. Aber ich möchte da anknüpfen, wo wir christliche Versammlungen haben, wo Kirchen sind, wo Menschen sind, die Gott noch auf die Fahne geschrieben habe, ganz groß vorne vielleicht an die Tür. Ja, wo finden wir da wirklich echte Gottesfurcht? Wo zeigt sich das? Es gibt heute viele Menschen, die zeigen Sonntag für Sonntag, wenn sie in die Kirche oder in Gemeinde oder sonst wo in eine Versammlung gehen, zeigen sie ja in gewisser Weise Gottesfurcht. Aber sonst, wenn man sie antrifft in ihrer Familie oder in ihrer Arbeitswelt, bei den Arbeitskollegen, strahlen sie da auch diese Gottesfurcht aus? Ja, oft ist es so, dass da wieder was ganz anderes ist. Oft ist es so, dass es eine Fassade, eine Maske ist, die man da aufzieht, jetzt an jedem Sonntag. Da heißt es in Jesaja 29, Vers 13, dass Gott gerade diese Menschen hasst oder vielmehr nicht versteht. Da heißt es in Jesaja 29, Vers 13, weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz ferne von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Dann zeigt sich auch der Mangel an Gottesfurcht heute an Menschen, die mit dem heiligen Gott ehrfurchtslos umgehen, ja, die lässig sind, die keinen Respekt mehr zeigen. Wo ist heute noch der Respekt vor einer Autorität, wie es Gott ist? Man degradiert oder man nimmt Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, man nimmt ihn als Kumpel. Und oft, ja, kommt man dahin, als Daddy oder Papi oder sonst wie zu bezeichnen. Man zieht Gott, praktisch den Allmächtigen Gott, auf unsere Stufe. Ich habe nichts gegen diese innige, ja, Liebesgemeinschaft mit Gott. Aber ich habe, das will ich hier zeigen, dass wir diesen lebendigen, allmächtigen Gott eine Ehrfurcht zollen sollen. Oft ziehen wir sie als Daddy, als Papi, aber wenn wir dann unsere leiblichen Eltern betrachten als Kinder, wo ist da der Respekt? Wo ist da die Furcht? Und wenn ich dieses Bild nehme von dem heutigen Elternstand und das auf Gott übertrage, dann muss ich sagen, es fehlt wirklich Gottesfurcht. Und das zeigt sich auch in anderen wichtigen Sachen. Wir müssen Gott Gott sein lassen. Gott ist der lebendige, allmächtige, allüberragende Herrscher des Himmels und der Erde. Der Mangel an Gottesfurcht zeigt sich auch durch Menschen, die es mit der Sünde ganz locker nehmen. Ja, es soll selten erwähnt werden, ja, Sünde, wenn man das so deutlich sagt, dass du Sünder bist, dass du dies und jenes nicht machst vor dem Angesicht Gottes, das ist ein Gebot, Sünde sollen wir hassen und lassen, das ist Gottes Anordnung. Aber wenn wir das zu betonen, ja, dann machen wir Trennung, ja, dann ja, ist es einfach nicht in. Und da fehlt die Gottesfurcht. Gott ist heilig. Da kommen wir noch später drauf. Oder andere gehen bedenkenlos mit den Vergnügen der Welt um. Sie lassen sich auf weltlichen Einflüssen einflößen. Ja, sie können sogar am Samstagabend noch einen Horrorfilm reinziehen und am Sonntagmorgen ja zum Gottesdienst erscheinen. Ist das wirklich Gottesfurcht? Ja, wollen wir, es ist heute ein bedenklicher Trend der Oberflächlichkeit vorhanden, wo die Gottesfurcht zwar manchmal genannt, aber nicht praktiziert wird. Und wir müssen Acht haben, dass wir nicht mit hineingezogen werden in diesen Sog, wo wir uns dann anpassen. Es ist schneller anzupassen, als wirklich zu stehen und ja, die Gottesfurcht zu verteidigen. Es ist leichter, mit dem Strom zu schwimmen, als dagegen. Das kennen wir ja. Gottesfurcht, was ist das? Wie sollen wir das heute verstehen? Wir wollen anhand einer Begebenheit im Alten Testament mal diese zweierlei Arten von Furcht anschauen. Ich rede jetzt nicht hier von Angstmacher. Ich rede hier von Gottesfurcht, die sich darum dreht, Ehrfurcht zu zeigen, Anbetung zu geben. Aber auch sehen wir auf der anderen Seite die Menschenfurcht. Also jetzt im Worte Gottes können wir beide Arten von Furcht erkennen und häufig kommt sie dort zur Sprache. Für uns ist wichtig, heute Morgen die beiden Arten der Furcht zu unterscheiden, damit wir die Gottesfurcht pflegen und eine ungesunde Furcht wie Menschenfurcht vermeiden. Das biblische Beispiel nun der ungesunden Furcht, der Angst, da finden wir in der Geschichte der Israeliten. Als sie in der Wüste waren, kurz nachdem sie ausgezogen sind aus Ägypten, da standen sie an der Schwelle des gelobten Landes und schickten nun 12 Botschafter aus, um das Land, also das Erbe, zu besichtigen, was Gott ihnen verheißen hat. Da wollten sie mal vortasten und gucken, ja, was hat Gott für mich bereitet? Was ist da, was Gott da geschenkt hat oder geplant? Als diese Kundschafter nun zurückkamen, erstatteten 10 von ihnen einen pessimistischen, furchtbaren Bericht. Ja, ihre Darstellung der Aussichten war derart negativ, ja, dass das ganze Volk vor Furcht und Kleinmut erfasst wurde und waren bereit, ja, gegen Mose zu reden, dagegen sich aufzulehnen und, man kann sich das gar nicht vorstellen, nach Ägypten in die Sklaverei zurückzugehen. Da waren sie bereit dazu. Warum? Weil sie eben diese Angst hatten. Warum Angst? Die Geschichte finden wir in 4. Mose, wenn ihr da weiterlesen wollt. 4. Mose Kapitel 14, da will ich mal lesen von Vers 1 bis 4. Was hier dies bewirkt hat. 10 Kundschafter kamen zurück und haben einen negativen Bericht geliefert. Und daher war die Reaktion Angst, Furcht. Ich lese. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder zurück nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Diese Schwarzmalerei der 10 Kundschafter, verfielen die Israeliten in Verzweiflung, in Angst, in Menschenfurcht. Und sie wollten wieder nach Ägypten zu ihrer Sklaverei, ja, da sein, zurückzukehren. Und es handelte sich nicht um Menschen, die nur kurz mit Gott in Begegnung kamen. Es handelt sich um das Volk, das diese Generation, die mächtigen Gottestaten ja über Ägypten erlebt haben, die 10 Plagen, das muss ja ein gewaltiger Eindruck für diese Leute gewesen sein, was Gott da alles gemacht hat. Oder dann weiter, die Teilung des Roten Meeres, wo sie trockenen Fußes durchs Meer gelaufen sind. Das muss doch gewaltig gewesen sein über diese Gottesoffenbarung. Und dann waren sie geleitet von einer Wolkensäule. Ja, übernatürlich, das gab's noch gar nicht. Und eine Feuersäule in der Nacht, das gab's auch noch nicht, da hatten sie noch Licht in der Nacht. Und dann haben sie noch dramatische Machtentfaltung der Gottesherrschaft erfahren dürfen am Berg Sinai, wo der ganze Berg oben geraucht und gequalmt und die Gegenwart Gottes alles erzittert hat. Welche gewaltige Gottesoffenbarung. Und was machen sie? Ja, sie sind halt, die haben sich von der Furcht übermannen lassen, ja, und sind nicht der Furcht Gottes nachgekommen, sondern der Menschenfurcht und haben sich da geöffnet und dann vergaßen sie die Anwesenheit und die Verheißungen Gottes und waren bereit, alles aufzugeben. Alles aufzugeben. Und oft habe ich da Parallele auch in unserem Leben gezogen. Ja? Wie oft haben wir so viele heilige, wunderbare, unaussprechliche Dinge in unserem Leben erlebt, wo wir wirklich sagen müssen, also das ist unglaublich und sind dann doch in die Furcht gefallen und wollen wieder das Alte weitermachen im Alten. Aber sehen wir jetzt das nächste Beispiel, das gesunde Furcht haben, ja, dieses Beispiel der gesunden Furcht, der Gottesfurcht. Das sind zwei Kundschafter. Wir kennen sie mit Namen Josua und Kaleb. Sie wiesen die Furcht des Herrn auf. Sie sprachen dann zu diesem Volk und waren gegen diese Falschinformation oder diese Fehlinformation der Angstmacherei, sondern sie haben dem Volk wieder den Blick auf Gott gezeigt. Und da heißt es in 4. Mose 14, Vers 7 bis 9, sie sprachen dann zu dem Volk, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor diesem Volk des Landes. Denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Schaut auf den Herrn, ist hier die Botschaft. Habt diese Gottesfurcht, habt dieses Vertrauen zu diesem lebendigen Gott, er, der alles in seiner Hand hat. Und diese Geschichte zeigt uns, wie wichtig es ist, zwischen Gottesfurcht und der ängstlich lähmenden Menschenfurcht zu unterscheiden, die unseren Glauben ja immer wieder ja, anknabbert und zu Fall bringen will. Wir wollen heute Morgen, ja, die Zeit ist ein bisschen vorgeschritten, aber wir wollen heute Morgen drei wichtige Punkte miteinander betrachten. Zuerst einmal, warum ist eigentlich Gott zu fürchten? Warum müssen wir Gottesfurcht haben? Warum verlangt die Bibel von uns, fürchte Gott? Und zweitens, Merkmale der Gottesfurcht in unserem Leben. Damit wir erkennen, auch einen Maßstab haben in unserem Leben, lebe ich in dieser Gottesfurcht? Ist sie in mir da? Und drittens, wie erlange ich Gottesfurcht? Also zum Ersten, warum ist Gott zu fürchten? Ich rede hier nicht von Angst haben, ja, dass wir jetzt uns Angst machen, sondern ich rede hier von dieser Ehrfurcht, von dieser Achtung, von diesem Respekt, von dieser Scheu dem allmächtigen, allmächtigen Gott gegenüber, der aus seiner Gnade und aus seiner Liebe sich zu uns erbarmt hat und seinen Sohn zu uns gesandt hat, damit wir Verbindung mit ihm haben dürfen. Aber trotzdem, er ist der lebendige Gott. Ich kann ihn nicht auf meine Stufe herunterschieben und stellen, weil er sich zu mir heruntergeneigt hat und mich so liebt, dass er mich in den Himmel bringen will. Er ist Gott. Warum ist Gott zu fürchten? Weil er heilig ist. Da heißt es in der Offenbarung 15, Vers 4, wir lesen in Offenbarung 15, Vers 4, wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Das ist ein Vers für die Endzeit, für die Abrechnung. Aber die gilt genauso auch heute. Gott ist der Gott, der gestern, heute und für immer. Und in dieser Zeit, wo dieser Vers jetzt hinein, zeitlich hineingehört ist, ist in dieser Endzeit, in dieser Abrechnung. Aber Gott ist auch heute noch dieser lebendige Gott, der Furcht von seinen Geschöpfen fordert. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der aus Gnade uns geliebt hat in Jesus Christus und zu ihm gezogen hat, aus Gnade. Aber wir haben auch einen heiligen, lebendigen Gott vor uns. Warum ist Gott zu fürchten? Ja, weil Gott eine überragende Größe, eine gewaltige Macht ist. Und wenn wir hineinschauen in diese Offenbarung Gottes für das Volk Israel, dann sehen wir am Berg Sinai, wie er heilig sich da offenbart. Und dann sagt er, kein Mensch kann mir nahen. Und er hat gesagt, dass wenn einer wagt, ja, diese Gottesfurcht zu missachten und rührt den heiligen Berg Sinai, der soll des Todes sterben. Und wenn wir dann uns erinnern an den Usa, an diesen Menschen, der praktisch dabei war als die heilige Lade Gottes, ja, wo Gottes Gegenwart sie zeigte, ja, wo David sie weiterführen wollte nach Jerusalem. Und er sieht die Lade ja rutschen und dann will er sie noch retten und sagt, ja, er hat sie angefasst. Und was ist passiert? Er ist tot umgefallen. Warum? Weil das Volk Israel wusste, wie man mit der Heiligkeit Gottes umging und es nicht beachtete. Und das war das. Man kann jetzt schimpfen und sagen, ja, der arme Uriah, der eben der einfach helfen wollte, dass die Lade nicht runterfällt. Und er musste sterben. Aber der Fehler war bei David, der nicht es ordnungsgemäß nach dem Geboten Gottes gemacht hat. Und so ist es auch in unserem Leben. Ja? Gott ist zu fürchten, weil er Gott ist. Und er hat seine Gebote und er hat seine Regeln und hat seine Heiligkeit und hat uns gegeben in Jesu Name. In ihm dürfen wir uns ihm nahen und nicht in unserer Hochmut und so weiter, wie wir es denken. Dann, warum ist Gott zu fürchten? Wegen seiner Gerechtigkeit und sein Gericht. Offenbarung 14, Vers 6, da heißt es, und ich sah einen anderen Engel durch die Mitte des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium den Bewohnern der Erde zu verkündigen, alle Nationen und Stämmen und Zungen und Völker. Und das ist der Moment, der in Zukunft ist. Das ist noch ein Moment, wo das Gericht Gottes über die Erde geht und wo Gott sagt, dass alle Menschen auf der ganzen Erde das Evangelium hören werden. Aber hier zeigt es, das ewige Evangelium ist auch heute schon gültig. Es ist auch heute unsere Gegenwart. Ja, auch heute haben wir dieses ewige Evangelium zu verkündigen. Es ist dasselbe Evangelium. In jener Zeit, in dieser Zeit des Gerichts, da wird ein Engel dieses Evangelium der ganzen Welt bringen. Aber heute haben wir als Gemeinde Christi, als Kinder Gottes diese Aufgabe, ja, zu ermahnen und zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und deshalb ist auch hier uns angezeigt, dass wir Ehrfurcht zeigen, auch das in Ehrfurcht weitergeben, wie auch dieser Engel. Ich fahre weiter in Offenbarung 14, Vers 7, da heißt es, der Engel sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und das Wasserquellen gemacht hat. Gott ist zu fürchten. Und wenn wir nochmal einen Punkt weiter sehen, warum Gott zu fürchten ist, dann denken wir an Salomo. Ja, die Bibel nennt ihn den weisesten Mann. Und er schreibt in Prediger, Kapitel 12, Vers 13, Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Also alle Lehre zusammengefasst, alles, was die Universität ausmacht, alles, was unser Wissen, unsere Intelligenz und alles, was das ausmacht, die Summe der ganzen. Und dann heißt es und schreibt er, fürchtet Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch. Das hat der weise Mann Salomo gesagt. Und so sollen wir es auch heute halten. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, ja? Merkmale der Gottesfurcht in unserem Leben. Von diesem Hintergrund aus, den wir gerade betrachtet haben, von der Gottesfurcht, dieser Summe der Lehre, wollen wir nun diese verschiedenen Merkmale ja, der Gottesfurcht in unserem Leben, wie sie sich offenbart, wie sie Merkmale sehr anschauen. Zuerst einmal, Gottesfurcht ist eine Gottesgabe. Gottesfurcht ist eine Gottesgabe. Wahre Gottesfurcht geht mit der Bekehrung einher. Sie wird einem bei der Wiedergeburt geschenkt. Wenn wir Römer 7 zum Beispiel lesen, dann sehen wir, ach ich elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leib dieses Todes, dieser Sünde, dieses ja ewige Fallens? Und dann dieser Sündenerkenntnis, ja, diese Furcht von dieser Angst des Verderbens, der Strafe, der Sünde, dieser Gerechtigkeit Gottes gegenüber. Wer wird mich erlösen? Wer wird mich retten? Und dann lesen wir weit in Kapitel 8 von Römer und dann kommt das Loblied. Gott ist hier, der sich in Jesus Christus offenbart hat, ja, und ja, der uns zeigt diese Lösung, wenn wir ihm unser Leben geben, dann haben wir die Erlösung, dann kann uns nichts mehr scheiden von Gott selbst. Und dann haben wir diesen Zugang, aber diesen Zugang in dieser Ehrfurcht, in dieser ja, Liebe zu ihm. Und Gott hat dann mit uns einen Bund geschlossen, so heißt es in Jeremia 32, Vers 40, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich ihr nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich will meine Furcht in ihr Herz geben, dass sie nicht mehr von mir weichen sollen. Eigentlich dieses Wort ist ja für das Volk Israel geschrieben. Aber wenn wir heute sehen, dass Gott auch die Gemeinde ja aus Juden und Heiden zusammengestellt hat und diese neuen ja Heilskörper, Gemeinde gegründet hat, dann dürfen wir als Gemeinde ihn anbeten, als den lebendigen Gott, der in seiner Gnade und Liebe uns erwählt hat. Es ist etwas so Wunderbares, ja, wenn wir ja Gottesfurcht in unserem Leben haben, ja, ihn fürchten, denn er hat diesen Bund geschlossen mit uns. Ein weiteres Merkmal in unserem Leben ist, Gottesfurcht führt zu göttlicher Demut. Göttlicher Demut. Wenn wir Gott auf richtiger Weise fürchten, sind wir von Ehrfurcht förmlich erfüllt und wir zittern vor Gott und seinem Wort. Wir achten es, wir nehmen es ernst. Wie David auch schrieb, er hat gesagt, alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Er hat nicht jetzt Angst gemacht, sondern er hat ihr den Respekt gezeigt, ja, wie wir achtvoll vor dem lebendigen Gott stehen sollen. Und David ist der uns wirklich zeigt, wie innig verbunden ein Mann sein kann mit dem lebendigen Gott. Wie viele Psalmen und wie viele ja, Gedichte hat er geschrieben von Heil, sein Fels, seine Zuflucht. Ja, das können wir alles bei David sehen. Aber trotzdem sagt er hier, alle Welt fürchte den Herrn. Und durch den Propheten Jesaja lässt Gott uns wissen, dass, was für eine Haltung er sich von uns wünscht. Da schreibt Jesaja in Kapitel 66, Vers 2, meine Hand hat alles gemacht, spricht Gott. Ja? Was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Es ist eine Ehrfurcht gefordert. Wer erzittert vor meinem Wort? Gott sieht ihn und Gott schaut ihn und Gott erbaut ihn und nimmt ihn wieder auf. Und diese Haltung erkennen wir in verschiedenen Männern Gottes in der ganzen Heiligen Schrift. Wir können da nachschlagen, dies und jene herauspicken und sagen, ja, sie hatten wirklich diese Ehrfurcht vor Gott. Und da können wir heute in unsere Christenheit hineinschauen und sagen, ey, wie labil, wie schwach ist eigentlich da diese Gottesfurcht. Ja, denken wir an diesen Patriarch Noah. Ja, ich nehme mal einen raus von diesen alten Glaubenshelden, ja, der in Ehrfurcht vor Gott die Bauanweisung für des größten Schiffes bekommen hat. Das hat noch gar nicht existiert, das gab es gar nicht. Das ist wie wenn ich einen Bauplan kriege von einem Gebäude, das in 1000 Jahren später gebaut wird. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dann lesen wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 7, da heißt es, durch Glauben baute Noah, als er einen Hinweis bekam auf das, was noch nicht sichtbar war. Er hat viele Dinge gehört, ja, ein Schiff bauen auf trockenem Land, ein Schiff bauen, wo es noch keinen Regen, noch keine Wolken, noch nichts gab, wo man das gar nicht vorstellen kann, dass es so viel Wasser gab, dass alles untergehen könnte. Und was machte er? Voller Ehrfurcht vor Gott baute er eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch Glauben verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die dem Glauben entspricht oder entspringt. Gottesfurcht ist etwas sehr Wichtiges in unserem Leben. Und wir sollen wirklich darauf achten, es in unserem Leben ernst zu nehmen, ernst zu meinen. Gottesfurcht bringt auch Segnungen mit sich. Wie auch in Sprüche 22, Vers 4 uns gesagt wird, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Mit dieser Gottesfurcht wollen wir aber auch nicht aufgeblasen sein und sagen, ich habe Gott geschaut, ich bin gottesfürchtig. Nein, es ist nicht alles aufgeblasen sein, sondern das Bewusstsein, wie winzig bin ich doch, welch ein kleines Geschöpf bin ich, dass der unendlich große, mächtige Gott sich mir offenbart. Das ist für mich, ja, muss ich nur Demut sagen und sagen, Herr, welche Gnade, welche Liebe von dir. Und das hilft uns auch im Umgang mit anderen Menschen, wenn wir uns daran erinnern, welchen gewaltigen Gott er hat und welche Geschwister er uns mir zur Seite gestellt hat, die genauso ja, Gott fürchten, aber die genauso klein und schwach sind wie ich. Und wenn wir gemeinsam da den Herrn fürchten, dann kann er große Dinge in uns tun, so wie er das ganze Volk Israel dann später in das verheißene Land hineingeführt hat, mit großen Zeichen und Wundern. Und er hilft uns, rücksichtsvoll und demütig zu sein, besonders wenn wir von unserem Glauben sprechen, wie es Petrus von uns fordert, wenn er schreibt in 1. Petrus 3, Vers 15 und 60, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Das ist Gottes Wort. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also seid ein Zeugnis. Aber jetzt kommt das Dicke. Jetzt muss ich da einen ganz dicken Strich drunter machen. Dann heißt es hier weiter, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, liebe Leute. Ich kann nicht nur einfach nur so, hey, das ist doch wunderbar mit Jesus. Und ja, wir wollen mal so ein Hobby-Sachen machen und mal da was tun. Nein, es ist Gottesfurcht. Gott, der Allmächtige, der Gott der Götter, der Gott, der Herrscher Himmel und Erde, hat sich erbarmt über dich, dass du gerettet wirst. Geben wir so die Botschaft noch weiter oder hoffen wir, ja hoffentlich, ja werden sie mir das Traktat abnehmen und noch ein bisschen reingucken und noch ein bisschen ja nachdenken. Ja, ich war oft auch gestern wieder versucht, ja, so dazustehen in der Fußgängerzone, zu hoffen, ja, hoffentlich nehmen sie das Traktat, hoffentlich, ja, wird wieder keine von den vielen Absagen da sein, und dann hoffentlich lesen sie auch zu Hause das Traktat. Aber dann habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich nicht so machte. Ich habe zwei Sorten von Traktaten gehabt. Eine Sorte heißt, ja, wem kann ich noch vertrauen? Ja, das ist so eine neutrale Aussage, ja. Und dann habe ich so die Leute, ja, das kann ich dem geben, ja, so. Hauptsache, das Traktat ist angenommen, ja. Und dann habe ich dann andere gehabt, wie komme ich denn in den Himmel? Ja, das ist schon eine direkte Aussage, wenn das die Leute sehen, ja, das wollen wir nicht, das können wir unseren Weg, ja, wir. Und da ist dann die Entscheidung, ja. Wie schätzt du die Leute ab? Was gibst du weiter? Da musste ich mir ernstlich sagen, ja, und erfahren, dass wenn ich direkt das Traktat weitergegeben, wie kommst du in den Himmel? Da gab es dann manche, die wirklich auch ein Gespräch hatten wollen, die wirklich auch dann drauf eingegangen sind. Hätte ich gar nicht erwartet von dem. Aber so ist Gott, wenn du dich bekennst, wenn du Gottesfurcht zeigst, wenn du wirklich drauf zugehst, wenn du wirklich zeigst, dass du Gott liebst, dann wird er dich auch gebrauchen. Gottesfurcht führt zu göttlichem Mut, und da ist das Nächste. Ja, Mut, ihn zu bekennen. Lassen wir David weitersprechen im Psalm 27, Vers 1 bis 3. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Dann heißt es weiter, denn wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn die Kriege wider mich erheben, so verlasse ich mich doch ganz auf ihn. Das ist Gottes Furcht. Wenn wir Gott mehr fürchten als Menschen, werden wir Menschen weniger fürchten als Gott. Ja. Also ich werde weiterfahren. Nächster Merkmal der Gottesfurcht ist in unserem Leben ist, Gottesfurcht führt zum Gehorsam. Aus der Gottesfurcht erwächst ein tiefer Wunsch, Gott zu gehorchen und zu gefallen. Und ein Bewusstsein dafür, dass wir ihm eines Tages Rechenschaft abgeben müssen über dem, was wir hier getan haben. Gottesfurcht ist also nicht nur eine einfache Ehrfurcht, sondern es ist auch eine Anerkennung, dass wir vor Gott stehen, der gerecht richten wird, der alle meine Taten kennt, der mich durch und durch kennt und weiß, was ich tue und was ich mache. Und es gibt einen Tag, und das schreibt der Apostel Paulus, wo wir vor ihm stehen werden. Da heißt es, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, unseren ganzen Einsatz da rein, ob wir daheim sind oder unterwegs sind, müssen wir hier schreiben, dass wir ihm wohlgefallen, in allen Situationen, daheim oder unterwegs. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Und dann geht es weiter, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, da ist wieder das Wort, weil der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Suchen wir diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, Menschen zu gewinnen. Menschen von ihm zu sagen, das ewige Evangelium. Und David hat verstanden diese Verbindung zwischen Gottesfurcht und Gehorsam, als er schrieb, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Und als gehorsamer und gottesfürchtiger Mann Gottes, ja, suchte ja David Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und spricht dann im Psalm 119, ich halte mich zu allen, die dich fürchten und deine Befehle halten. Auch das soll unser Verlangen sein. Der göttliche Lebensweg lässt sich mit diesem Zitat Salomos zusammenfassen, und ich wiederhole, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Ja, ein weiteres Merkmal, Gottesfurcht führt zur Vermeidung der Sünden. Eine weitere Auswirkung der Gottesfurcht in uns ist, dass wir uns von der Sünde abkehren und den gerechten Weg Gottes gehen, der in seinem Wort beschrieben ist. So lesen wir in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falsche Lippen bin ich Feind, sagt Gott hier. Und in Sprüche 16, Vers 6 ergänzt Gott noch diese Aussage, durch Güte und Treue wird Missetat gesünd. Und dann heißt es, und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Und wenn du immer noch so viele Anfechtungen hast, mit dem Bösen umzugehen und dem Bösen zu fallen und diese vielen Anfechtungen der Versuchungen, ja, dann fürchte Gott und er gibt dir die Gnade, in dieser Furcht Gottes, in dieser Anbetung Gottes, in dieser Gegenwart Gottes, ja, wird die Sünde so klein und so abfällig, so. Ja. An die Christen in Korinth schrieb der Apostel Paulus, weil wir nun solche Verheißung haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in was? In der Furcht Gottes. Die Heiligung vollenden in unserem Leben, nicht aus unserer eigenen Kraft, dass wir jetzt uns anstrengen, ja, jetzt morgens eine Stunde früher aufstehen, um jene die stille Zeit einzuhalten, 10 Minuten länger zu beten und so weiter. Nein, die Gottesfurcht hier heißt es ja, dass wir die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes, in der Anbetung, in der Ehrfurcht des lebendigen Gottes. Und das nächste noch, Gottesfurcht führt zu göttlicher Führereigenschaft. Gottesfurcht ist ein wichtiges Merkmal für Diener Gottes. Und da möchte ich mal diese ansprechen, die Diener Gottes. Gott hat ja Anweisungen gegeben durch den Schwiegervater an Mose. Da lesen wir diesen Rat, den der Schwiegervater gegeben hat. Setze Führer mit den folgenden Eigenschaften ein. Und dann heißt es hier in 2. Mose 18, Vers 21, siehe dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten. Und was ist hier der Maßstab? Nach redlichen Leuten heißt es, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Und was wird hier als erstes genannt? Die Gott fürchten, Gottesfurcht zeigen in ihrem Leben. Und Josaphat, einer der gerechten Könige Judas, tat das Gleiche. Da heißt es in 2. Chronik 19, und er bestellte Richter im Land in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt, und sprach zu den Richtern, seht zu, was ihr tut, denn ihr haltet Gericht nicht im Namen von Menschen, sondern im Namen des Herrn, und er ist bei euch, wenn ihr Recht sprecht. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein. Haltet und tut das Recht, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, weder Ansehen der Person noch Annehmen von Geschenken. Ihnen gebot er und sprach, tut also in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ganzem Herzen. Gottesfürchtige Menschen werden der Versuchung widerstehen, andere zu übervorteilen, andere oder das Amt zu missbrauchen, wie der jüdische Führer Nehemia. In Nehemia 5, Vers 15 steht, denn die früheren Statthalter, und hier wurden ja Nehemia eingesetzt als Statthalter, die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet. Und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke gefordert, ja, und von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewaltsam mit dem Volk umgegangen. Und wie schreibt er jetzt, was richtig ist? Ich aber tat nicht so. Warum? Um der Furcht Gottes willen, die in meinem Herzen ist, ja. Um der Furcht Gottes willen hat er all diese menschlichen, diese Sachen, die zur Furcht führte, abgesagt. Und nun kommen wir zum letzten Merkmal. Gottes Furcht führt zu Liebe zu Gott und Gleichgesinnten. Und da sehen wir in der Urgemeinde, was für eine Gottesfurcht und eine gegenseitige göttliche Liebe sie gekennzeichnet hat. Apostelgeschichte 9, Vers 31, da lesen wir: So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Und es ist wunderbar, diese Gemeinschaft, diese Urgemeinde, und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also das ist wirklich Idealfall in einer Gemeinde. Aber es geht nicht ohne Gottesfurcht, liebe Geschwister. Und die Führung des Heiligen Geistes. Die Gottesfurcht muss also dazu führen, dass wir Gott und unsere Mitchristen mit göttlicher Liebe begegnen. Der Johannes, der Apostel Johannes, hat uns kapitelweise einen Hinweis auf diese Furcht Gottes und auf diese Furcht, Menschenfurcht gegeben. Das könnt ihr nachlesen zu Hause in 1. Johannes Kapitel 4. Aber noch ganz kurz zu dem letzten, dritten Punkt, den ich angedeutet habe. Wie erlange ich nun die Gottesfurcht? Wie erlange ich sie? Gottesfurcht ist zuallererst eine Herzenshaltung, die im Innersten des Menschen wurzelt und dann auch sein ganzes Denken und Handeln prägt. Also Herzenshaltung, das ist ein Entschluss von dir, mit dir und Gott, wo du dem lebendigen Gott Recht gibst, wo du ihn anbetest, wo du ihn wirklich achtest, ihn ehrfürchtig gehst, und er wird dich sich selbst offenbaren, und da wirst du erkennen, welche Furcht du brauchst noch in deinem Leben, wo du dann noch arbeiten musst, wo dein Denken und dein Handeln noch geändert werden muss, dass du ausgerichtet bist auf ihn, den lebendigen Gott, dass er Gott sein kann in deinem Leben, nicht nur ein Kumpel. In einem gewissen Sinn ist die Ehrfurcht vor Gott die Grundlage unseres ganzen Glaubenslebens, weil das Wort Gottes uns sagt, dass sie der Anfang der Erkenntnis ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So haben wir es in Sprüche 1, Vers 7 gelesen. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und interessant ist da, dass gerade hier noch die Tore stehen, die verachten Weisheit und Zucht. Ja, was ist denn die Furcht des Herrn ist? Anerkennung ihm, und wo offenbart er sich? Er offenbart sich in seinem Wort. Und wenn ich Weisheit erforschen will, dann muss ich seinen Willen und sein Wort studieren, seine Gegenwart, seine Person. Und das ist alles nur hier zu sehen, hier und in Gemeinschaft mit ihm, wo der Heilige Geist mein Führer ist. Und wenn dann hier steht, in Weisheit und Zucht, da muss ich auch akzeptieren, dass hier auch Dinge stehen, die mich ansprechen und sagen, hoppla, da bist du verkehrt, da musst du dich ändern. Ja, da muss ich dich leider züchtigen, so wie ich mit einem Kind umgehe, muss ich ihm zuerst zeigen, was es falsch gemacht hat, wo der Fehler ist, und ihm zeigen, das geht nicht, das ist gegen dieses Elterliche, dieses Hausgebot oder wie man es auch nennt. Und er muss ihm zeigen, und so zeigt Gott uns als Menschen, als Nachfolger in seinem Wort, wo seine Schranken, wo sein Wille ist. Und da muss er auch manchmal uns züchtigen. Das bedeutet doch, wenn wir das anwenden in unserem Leben, wenn ich keine Ehrfurcht vor dem heiligen Gott habe, dann habe ich noch gar nicht wirklich ihn erkannt. Und mein ganzes Gebäude von Gotteserkenntnis ruht auf einem falschen, brüchigen Fundament. Deshalb entscheide dich heute, bete und gehorche dem Wort Gottes, wie ich gesagt habe. Das Wort offenbart uns den lebendigen Gott, und höre auf ihn. Ich möchte abschließen mit einem Bibelstellen. Da heißt es in Psalm 86, Vers 11, Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Und Sprüche 2 heißt es, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz zur Klugheit neigst, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, so wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Amen.